Hallo Leona, wie geht's dir?
Hallo Arne, mir geht's gut, vielen Dank. Freue mich, heute hier zu sein.
Super. Ja, das ist doch schon mal die halbe Miete. Genau. Ich bin ja so ein bisschen verschnupft. In unserer Vorbesprechung haben wir festgestellt, wir sind heute beide ein bisschen verschnupft. Wie geht's dir damit?
Das ist in Ordnung. Hauptsache, man kann mich gut verstehen. Also alles okay.
Ja, super gut. Ja, wäre es für dich okay, wenn ich einfach mal frage, was machst du so? Vielleicht kannst du den Leuten da draußen ein bisschen erzählen, was dein Hintergrund ist.
Ja, gerne. Ich bin transaktionsanalytische Beraterin und systemische Organisationsentwicklerin. Und zudem bin ich tätig im sozialen Bereich als Führungskraft, insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung.
Und jetzt fragen die sich da draußen bestimmt, wie seid ihr beiden denn jetzt auf das Thema systemische Haltung, sozusagen Haltung der Beraterin oder des Beraters im Beratungskontext gekommen? Genau. Weißt du noch, als wir zusammensaßen?
Ja, das weiß ich noch.
Genau. Wie war es denn da für dich? Was hat dich irgendwie fasziniert am Thema? Wo lag bei dir der Funke?
Bei mir lag der Funke im Grunde darin, dass die systemische Haltung und die Haltung, die ich entwickelt habe durch meine Arbeit in der Transaktionsanalyse, sich sehr gut miteinander verweben lassen und verwoben sind inzwischen in mir. Und ich daraus erkennen konnte, wie gut positiv, vorteilhaft und konstruktiv auch im Bereich der internen Beratung diese Konzepte miteinander verbunden werden können und gut in der Anwendung sind und so praktikabel. So, das war bei mir der Funke damals. Und auch gerade das Thema der Selbstreflexion durchaus. Insbesondere auch bei Menschen, die als interne Berater und Beraterinnen tätig sind.
Ja, bei mir war es so, ich kam gerade aus einer Situation, ich glaube, es war in einem Kurs und das passiert irgendwie häufiger, dass Leute dann sagen, systemische Organisationsanalyse, schön und gut. So als externe Beraterin oder Berater hat man immer so eine Art Weg raus aus dem Job, der ist immer irgendwie zeitlich abgeschlossen irgendwann. Aber als interne Beraterin oder als interner Berater, da bleibst du da. Da bleibst du Teil des Systems. Du musst ganz viele Sachen als Systemglied irgendwie verhandeln, aushandeln. Du kannst nicht einfach sagen, nö, mache ich jetzt nicht oder der Auftrag, den nehme ich nicht an oder irgendwie solche Sachen. Und das hatte mich irgendwie darauf, wie man damit gut umgehen konnte oder kann, da hatte ich in dem Moment keine richtig gute Antwort. Und dann dachte ich bei mir, mit dem, was du mir so erzählt hast, vielleicht liegt da eine Antwort. So, und jetzt wäre meine Frage, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen erzählen, was für Chancen siehst du denn da mit den Hilfsmitteln, die dir da zur Verfügung stehen? Und ich hatte verstanden, das ist zum einen das Hypothesenbilden und zum anderen aber auch die Transaktionsanalyse.
Ja, genau. Also ich mache ja seit vielen Jahren Weiterbildung in Transaktionsanalyse und habe für mich irgendwann festgestellt, dass einmal das Thema der Selbstreflexion und der Reflexion der eigenen Muster eine Rolle spielt. Und dann habe ich schon gemerkt, ziemlich zeitnah, dass es darum geht, auch für sich selber Hypothesen zu bilden, also Annahmen auszustellen, warum, wieso, weshalb möglicherweise mein Verhalten in Situationen mit Menschen, die Verhalten zeigen, stattfindet. So, und ja, das habe ich das für mich so angewendet, Hypothesen gebildet und letztlich herausgefunden, dass mein Wahrnehmungsspektrum dadurch sehr viel weiter und größer geworden ist und in Bezug auf die Hypothesenbildung von Verhalten meines Gegenübers im Grunde ähnlich verlief, so dass ich verschiedene Möglichkeiten irgendwann präsent hatte oder bewusst hatte, die dazu führen können, dass zum Beispiel Situationen dann verlaufen, wie sie verlaufen innerhalb einer Organisation, vielleicht innerhalb einer Auftragsklärung. Und das hat mir sehr geholfen, mit verschiedenen Situationen umzugehen, ohne zum Beispiel erschrocken zu sein. So. Genau. Also die Hypothesenbildung als Grundlage meiner Weiterentwicklung, das war schon sehr, 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 ja, gewinnbringend für mich.
Ah, okay. Was aus deiner Erfahrung wäre denn jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten? Also ich könnte dich ja jetzt einmal fragen, hast du ein ganz konkretes Beispiel von dir? Ne? Oder ich könnte fragen, sag mal, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt so ein Beispiel gebe, könnten wir das hier mal so, könntest du das mal mit mir machen? Was glaubst du, ist besser?
Also ich glaube, dass möglicherweise beides gut ist. Kommt drauf an, wer da zuhört und welcher Zugang für wen da vorteilhaft ist. Vielleicht können wir ja beides machen oder auch noch was ganz anderes.
Gut, also, hast du ein Beispiel von dir?
Ja. Also ich kann gern mit einer Sache anfangen, also etwas, was ich eigentlich auch stets und ständig mache und anwende, ist, dass ich reflektiere in mir das Thema Ich-Strukturmodell und Ich-Funktionsmodell. Das ist, wie es so heißt, das Grundmodell der Transaktionsanalyse, entwickelt von Eric Byrne, das Ich-Zustandsmodell. Und da geht es ganz kurz erläutert darum, dass die Theorie, die dahinter steht, dass ein Mensch aus verschiedenen Ich-Zuständen heraus agiert bzw. auch reagiert. Das ist immer das Erwachsenen-Ich, das Kind-Ich und das Eltern-Ich. Und aus diesen Zuständen heraus wird in Situationen reagiert. Und diese Zustände sind möglicherweise auch beim anderen Menschen mir gegenüber auch vorhanden. Und so kann es zu Transaktionen kommen, also zum Austausch miteinander als Sender und Empfänger, dass wir eben miteinander im Gespräch sind und jeweils in verschiedenen Ich-Zuständen sind. So. Und das war so das ursprüngliche Modell, mit dem ich für mich in Reflexion gegangen bin und es auch nach wie vor mache. Und als Beispiel, wenn ich in einer Situation bin, in einer Arbeitssituation bin und wahrnehme, dass ich möglicherweise aus meinem Kind-Ich-Zustand heraus einen Appell setze an mein Gegenüber und das möglicherweise dort auf einen Eltern-Ich-Zustand stößt, dann können wir hin und her sprechen. Und das Ganze ist dann auch eine komplementäre Transaktion, die möglicherweise aber im Ergebnis eher destruktiv ist. So, das heißt also, das Ziel in Transaktionen.
Hättest du dafür ein ganz konkretes Beispiel? Also woran merkt man, dass man gerade im Kind-Ich ist und woran merkt man gerade, dass man gerade im Eltern-Ich ist?
Ja, also zunächst einmal sind das auch Annahmen. Also ich hypothetisiere selbst über meinen möglichen Ich-Zustand, weil dort richtig und falsch oder das ist jetzt so, finde ich nicht vorteilhaft. Also ich hypothetisiere, dass ich möglicherweise aus dem angepassten Kind-Ich-Zustand mich verhalte und sende. Das nehme ich in dem Moment wahr, als dass ich auch über die Gefühle, die ich dort wahrnehme, über meine Stimme, die ich selbst wahrnehme, über meine Körperhaltung eben Annahmen aufstelle, dass das möglicherweise gerade, dass ich mich in diesem Ich-Zustand im Verhalten befinde und appelliere an eine Person, meinen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin möglicherweise aus dieser Haltung heraus und nehme anhand von Signalen meines Gegenübers wahr und hypothetisiere, dass die Person sich möglicherweise zum Beispiel im kritischen Eltern-Ich befindet und ihr Verhalten mir entsprechend gegenüber zeigt. So, dass das kann zum Beispiel sein, dass ich eher leise spreche, mich eher zurückhaltend wahrnehme, mich weniger in meiner Kraft fühle und mein Gegenüber sich entsprechend möglicherweise auch eher kritisch äußert und auch etwas dominanter ist mit der Stimme und sich entsprechend auch ja von der Körperhaltung her eher dominant präsentiert, als Beispiel. So. Und dann kann sowas hin und her gehen in den Transaktionen, in einem Gespräch, letztlich mit dem Ergebnis, dass möglicherweise das, was aus dem kritischen Eltern-Ich herauskam, dann auch durchgeführt wird. So. Als ein mögliches Ergebnis. Und dann kann ich mir die Frage stellen, im Nachgang, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis des Gespräches? Habe ich mir erlaubt, das, was ich meine und denke, zu äußern? Wenn nicht, warum nicht? Und so weiter. Und da kann es eben sein, dass einige Antworten eben ich mit Nein beantworte. Und es könnte dann durchaus ein Indiz dafür sein, zu schauen, okay, wie aus welcher Haltung heraus habe ich gesendet? In welcher Haltung habe ich auch Informationen dann empfangen? Und war das für mich so konstruktiv, dass ich sage oder sagen kann, ich bin mit diesem Ergebnis des Gespräches zufrieden? So. Das ist jetzt einmal so die Darstellung, wie sie zum Beispiel aus dem Kind-Ich und dem Eltern-Ich heraus laufen kann. Dann könnte ich, so denn ich das möchte, in Veränderungen gehen und sagen, okay, ich hypothetisiere darüber, in welchem Ich-Zustand oder aus welchem Ich-Zustand heraus ich aktiv war und welcher Ich-Zustand möglicherweise in meinem Gegenüber aktiv war und könnte Arbeitshypothesen aufstellen. Also zum Beispiel, dass ich möglicherweise aus meiner erwachsenen Ich-Haltung heraus mich anders verhalten hätte, das und das Signal gesendet hätte, um zu erreichen, dass das und das Ergebnis erreicht wird, dass das und das an Informationen fließt und so weiter und so fort. Und könnte in einem nächsten Gespräch das vielleicht ausprobieren. So. Genau. Um dann zu schauen, wie reagiert denn möglicherweise mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin. Also das ist dann schon schön auch auszuprobieren mit der Person, mit der ich zuvor eben dann ein anderes Gespräch geführt habe, was ich eben erzählt habe. Und dann kann ich wiederum Informationen sammeln und darüber Hypothesen aufstellen und Arbeitshypothesen und so weiter. Also ich kann quasi die systemische Schleife anwenden, indem ich mich innerhalb eines Konzepts der Transaktionsanalyse selbst reflektiere und dann schauen, wie es sich verhält, sowohl bei meinem Gegenüber als auch bei mir selbst.
Wahnsinn. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr hilfreich ist, um selber dann hinterher in, Gunter Schmidt nennt das dann häufig, so eine Steuerungsposition zu kommen. Also in eine Position, wo man selber als Beratungselement sozusagen Wirksamkeit entfalten kann. Eine Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist, als du das so sehr schön dargestellt hast, ist, manchmal merkt man es ja nicht. Ne? Also wir haben ja auch viele Führungskräfte in den Seminaren und in der Beratung selber habe ich ja auch viele Führungskräfte drin. Und die berichten dann manchmal, dass sie sich nicht ganz verstanden fühlen zum Beispiel. Ne? Und dann dachte ich jetzt für einen Teil, vielleicht, wie merkt man denn, also Kind, ich glaube, ich habe ich eine Idee, wie man da selber merkt, wenn man da drin ist, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen klein, hilflos oder wird selber so bockig, also kenne ich gut von mir. Woran merkt man denn, dass man in so einer Elternposition irgendwie der anderen Person gegenüber ist, obwohl man vielleicht gar nicht rein will? Und ich stelle mir vor, dass gerade Führungskräfte, dass denen das möglicherweise manchmal passiert, vielleicht auch nicht, ne? Aber dieses hierarchische in Organisationen, das ist ja so, dass da als Führungskraft man an verschiedenen Stellen einfach mehr zu sagen hat als die anderen. Und das ist ja manchmal Eltern nicht ganz unähnlich. Also nicht, dass es jetzt genau die gleiche Situation wäre und solche Sachen, das ist vollkommen klar oder dass es intendiert wäre. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, so rein hypothetisch, dass es schon als Führungskraft auch leicht sein könnte, sich in so eine Rolle zu begeben. Ist das so oder sehe ich das ganz, oder genau, wie siehst du es?
Also möglicherweise ist das so, zumal das ja auch mit einer gewissen Verantwortung einhergeht, als Führungskraft Dinge zu tun. So. Und ich glaube, der Unterschied, das war, meine ich, so ein erster Teil deiner jetzt gerade aktuellen Frage, möglicherweise merken die Menschen dann ja ihre Haltung nicht so leicht. Was für mich so ein Indiz ist, woran das spürbar ist, ist so das Thema: Bin ich möglicherweise in einem Modus, der sehr dominant ist? Und was ist das Ziel meiner Dominanz? Also möchte ich möglicherweise einfach sagen, so läuft es jetzt, Punkt. Oder geht es darum, meine Verantwortung auszuüben, indem ich eine gewisse Struktur gebe und eben dann auch deutlich wird, der Teil der Verantwortung liegt bei mir als Führungskraft, der Teil des Ausführens liegt bei meinem Gegenüber als Beispiel, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und das Verständnis herzustellen, dass eben das eine Strukturgebende ist und das andere eher Destruktive, das Dominante ist, weil gegenüber, Menschen, die gegenüber sind, ab und an mal durch eine dominante Haltung abgeschreckt sind. Durch eine strukturierende und durch eine klärende Haltung weniger. So, das könnte etwas sein, das hat schon doch durchaus auch damit zu tun, sich selbst zu reflektieren und auch sich anzunehmen mit dem, was wahrgenommen wird. Also das ist ein bisschen wie ein Training. Also wenn ich, wie soll ich sagen, dreimal im Jahr Pilates mache, fällt mir das vielleicht dreimal ein bisschen schwerer im Jahr. Ich habe lange Muskelkater und mache ich das häufiger und trainiere ich mich häufiger, fällt es mir immer leichter und ich habe großes Interesse, das weiter auszubauen. So ist dieses Thema der Selbstreflexion, also für mich persönlich zumindest auch zu verstehen. Eben gerade auch das Thema, wie sind Führungskräfte in ihrer Art und Weise der Kontaktaufnahme. Also spüre ich eine gewisse Dominanz als Führungskraft oder spüre ich, dass ich ein Interesse habe zu strukturieren? Und genauso gibt es auch die Möglichkeit, also aus dem Fürsorglichen heraus, Fürsorglichkeit klingt ja zunächst einmal wohlwollend und positiv, auch da kann ich zum Beispiel als Führungskraft eine besondere Art und Weise der Überfürsorglichkeit entwickeln. Das bedeutet eben, dass ich möglicherweise Menschen für gar nicht fähig halte, sondern vielleicht nur mich selber. So. Und da zu schauen, okay, bin ich sehr überfürsorglich unterwegs im Vergleich zu, oder ist das, was ich mitteile, meine Art und Weise des Umganges, hat das etwas Nährendes? Also können daraus meine Mitarbeitenden beispielsweise auch etwas ziehen, was für sie wiederum eine gewisse Motivation bedeutet, Dinge auszuführen. Und zwar, wie soll ich sagen, so, dass sie selber mit ihren Kompetenzen auch abgeholt werden und in diesen Kompetenzen auch fähig sind, dann Dinge durchzuführen. So. Und ich finde, das sind so zwei Punkte in Bezug auf das Eltern-Ich, also einmal das kritische Eltern-Ich, wovon ich gerade sprach, dominant zu sein, üblicherweise. Und das fürsorgliche Eltern-Ich, wo es eben um die Fürsorge geht. Und sowohl das eine als auch das andere kann ich funktional oder dysfunktional ausüben. Und das Ziel ist eben, sowohl als auch oder aus jedem Zustand heraus, eine Funktionalität zu haben. Also natürlich ist es auch in Ordnung, mit Mitarbeitenden im Gespräch zu sein und Grenzen zu setzen und so weiter. Also da auch in gewisser Hinsicht funktional das kritische Eltern-Ich auszuüben, aber eben da zu gucken, wo gibt es eine Grenze. So, und du hattest eben davon gesprochen, dass es Menschen, Führungskräfte gibt, die sich vielleicht nicht verstanden fühlen oder egal, muss man nicht als Führungskraft sich nicht verstanden fühlen, ob als interne Beraterin oder als Mitarbeiterin. Ne? Also. Ja, genau. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es jeder mal erleben kann. So, da geht es dann tatsächlich auch immer wieder mal darum, sich zu reflektieren, aus welcher Haltung, mit der eine mögliche Konstruktion einhergeht, nehme ich gerade mein Gegenüber wahr, nehme ich mich selber wahr und so weiter und so fort. Also das, ja, so das kann ich dazu sagen.
Ja, aber das ist interessant. Könntest du das noch ein bisschen auch mit einem kleinen Beispiel machen? Oder vielleicht weiß ich jetzt nicht, wenn du mich fragen willst, ich könnte auch ein Beispiel irgendwie erzählen und dann könnten wir ja mal ein bisschen auseinanderbauen, wie sowas auch funktionieren könnte im Rahmen der Transaktionsanalyse sozusagen als konzeptioneller Raum. Ne? Also auch da an die Zuhörerinnen und Zuhörer nach draußen. Wir sind ja in der systemischen Arbeit generell daran interessiert, möglichst viel in der Praxis wirksam zu werden und solche schönen Konzepte helfen uns natürlich daran, dass wir so ein bisschen Unterschiedsbildung machen können und sozusagen uns in eine noch hilfreichere Richtung bewegen können. Wir könnten jetzt mal gucken, wie läuft das eigentlich?
Ja, okay. Hast du da ein Beispiel oder?
Ja. Also, ja, jetzt mal angenommen, ich bin so, wir können ja mal externe Beratung machen, das mache ich dann auch relativ viel. Und ich befinde mich jetzt in der Position, wo ich erstmal denke, es ist alles gut, es läuft alles und dann merke ich gar nicht, wie mir so passiert und auf einmal stelle ich fest, ich habe ganz viele Lösungsideen für mein Kundensystem. Ne? Und ich sage ja auch immer allen und probiere das auch mal selbst zu machen, dass die magische Kunst des Nichtswissens, also bleibt neugierig, ne? Fallt nicht auf die eigenen Konstrukte rein. Ich habe es gar nicht gemerkt, bin voll in meinem eigenen Konstrukt drin, halte mich auch selber für sehr kompetent, halte auch das, was ne, meine Zuschreibungen für super kompetent und alles und bin so in so einem ganz tollen, richtig, richtig wunderbaren Kompetenzerleben, was sich aber leider Gottes nur auf mein Konstrukt bezieht. So, dann stelle ich fest, irgendwie, das bringt mich auch in eine höhere Verzweiflung rein, weil dann gucke ich irgendwie das Kundensystem an und denke, so, ach, wenn die doch nur das machen würden, ach, warum machen sie, ach Mensch, ach so. Ja, und ohne, dass ich es wirklich bewusst irgendwie sehe, bin ich da und denke so, ach Mann, jetzt bin ich aber irgendwie, fühle ich mich total überfordert. Oh, so, ich weiß gar nicht, woran es liegt. So. Was würdest du mir empfehlen? Wie würde man da mit TA gut arbeiten können?
Also, ja, möglicherweise ist das zunächst einmal eine Idee, mit dem eigenen Konstrukt anzufangen. Also darüber Hypothesen zu bilden, aus welchem Ich-Zustand heraus, um bei dem Struktur- und Funktionsmodell zu bleiben, Modellen, das sind ja zwei, zu bleiben, aus welchem Ich-Zustand heraus ich möglicherweise selbst ja konstruiere, was möglicherweise für mein Kundensystem gut wäre. So, also einmal dort zu durchdringen, was motiviert mich, was ist meine Basis, aus welcher Haltung heraus nehme ich an, dass so. Also zunächst einmal wirklich bei sich selbst anzufangen, denn meine Annahme ist, dass was wir möglicherweise auch in uns selber vielleicht sogar einschränkend konstruieren, könnte sich auch auf das Gegenüber, und das Gegenüber kann dann eine Organisation sein, kann ein Team sein, kann eine Person sein, spiegeln und abfärben. So. Also der erste Schritt ist möglicherweise, sich mit sich selbst zu beschäftigen und darüber in Erfahrung zu bringen oder Hypothesen aufzustellen, welche Motivation liegt dahinter, darunter, dass ich meine und annehme, ich habe die Lösung für mein Kundensystem. So, das wäre so der erste Schritt. Und es könnte, wie gesagt, auch mit dem Strukturmodell dann stattfinden und starten. So, welche Haltung, welcher Zustand. Okay.
Sollen wir das gerade mal versuchen?
Können wir machen.
Sollen wir es gerade mal probieren? Ja,
super. Das können wir machen, also, ja.
Okay, wenn wir dann jetzt an dem Beispiel bleiben und ich sage, naja, ich fand es jetzt erstmal, also möglicherweise sage ich das aus so einer Position, wo ich mich sehr kraftvoll fühle. Ich habe das Gefühl, ich bin kompetent. Ich habe das Gefühl, ich habe Überblick und ich habe Zugang zu meinen, ich sag mal, Kompetenzressourcen. So, das heißt also, möglicherweise bin ich erstmal in meiner Wahrnehmung so in einem guten Erwachsenen-Ich vielleicht. Weiß ich nicht. Gibt es sowas?
Ob es das Erwachsenen-Ich als Zustand gibt? Ja. Gibt es durchaus, ja.
Ja, aber könnte ich jetzt so mit meiner Hypothese da so mitgehen?
Ja, genau. Und das könntest du jetzt möglicherweise noch unterfüttern mit, also wie du darauf kommst, dass das eben dein Zustand ist, dein Ich-Zustand ist. Also durch was nimmst du an, dass du dich in diesem Zustand befindest?
Also, tja, ich habe jetzt einfach gerade mal überlegt und dachte, fühle ich mich jetzt erstmal wie im Eltern nicht? Und da dachte ich möglicherweise nicht ganz so. So, und als Indiz hätte ich genommen, möglicherweise denke ich erstmal zwar so über das mein Kundensystem nach, aber mit schöner Distanz. Ne? Also ich bin so und denke, ich kann jetzt verschiedene Muster in mir kommen hoch, Angebote, ich bin noch im hypothetischen Raum vielleicht so ein bisschen und ich denke, ach, das kenne ich, das hat so ein bisschen auch vielleicht spielerische Leichtigkeit. Vielleicht bin ich da aber noch nicht drin, ne? Vielleicht bin ich, weiß ich gar nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen im Kinder-Ich auch drin, der einfach sagt, ach, guck mal, hier ist ja alles so interessant, hier kann ich ein bisschen spielen.
Das wäre dann das freie Kind. Man muss da wieder entdecken.
Siehste. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so in dem ersten Schritt wüsste ich jetzt, also es ist wirklich nur eine Schätzung. Ne? Was wären so deine Hypothesen? Wo wäre ich dann?
Ja, also ich hatte jetzt eben verstanden, dass du aus der Haltung heraus oder deine kurze Erläuterung zu der Haltung als Berater, dass du die Lösung hast für dein Kundensystem und dann machen die aber nicht so, wie du meinst, zum Beispiel. Also das ist ja möglicherweise etwas, was dann schon bedeuten könnte, dass du meinst zu wissen, wie es für die anderen gut ist. Oder?
Okay. Warte ganz kurz, da fällt mir dann was ein. Das ist möglicherweise der zweite Schritt. Das heißt, möglicherweise ist es so, dass ich erstmal, dass das Kompetenzerleben erstmal bei mir so ganz interessant ist. Ja? Und dass ich in einem zweiten Schritt dann daran gehe, okay, dass ich dann irgendwie noch wie so eine Zutat dazu tue. Ne? Wenn ich das jetzt sehe, dann muss es aber auch angewendet werden oder dann muss ich es auch so machen und dann müssen die auch, also dass ich sozusagen dann durch dieses Kompetenzerleben im Fahrstuhl praktisch in diesem Modell nach oben gehe und sage, oh, jetzt habe ich große Kompetenz, jetzt da. Ne? Und dann fährt mich der Fahrstuhl sozusagen möglicherweise hoch ins Eltern-Ich. Und da muss ich dann ganz viele andere Sachen machen. Da habe ich dann gefühlt auch Verantwortung und solchen Kram. Okay. Genau.
Also da auch die Möglichkeit der Reflexion. Du meinst du das, oder? Ja, in Bezug auf die eigene Kompetenz und auf das, was ich da gerade mache. Habe ich Prozessverantwortung oder habe ich Ergebnisverantwortung? Weil möglicherweise ist es ja so, wenn ich in meinem Erwachsenen ich unterwegs bin und anbiete, was mein Ergebnis der Analyse ist, möglicherweise als Themen für die Organisation und, hat das einen klärenden, nährenden und strukturierenden Aspekt. Und ich bin in einer Situation, in der ich spontan und kooperativ bin. So. Und in dem Moment, wo mein Gegenüber dann möglicherweise sagt, nö, machen wir anders, ist es ja in Ordnung. Mein Beratungsmoment hat stattgefunden. Meine Prozessberatung habe ich durchgeführt. Wenn mein Gegenüber sich nun verhält und sagt, wir nehmen vielleicht einen Teil davon, aber nicht alles, ist das ja etwas, was den Lösungsraum meines Gegenübers betrifft. Und dann zu reflektieren, okay, wie komme ich möglicherweise darauf, dass meine Idee in dieser Prozessverantwortung die vielleicht einzige richtige Möglichkeit ist. Vielleicht gibt es ja bei meinem Gegenüber durch mein Angebot einen Impuls für den eigenen Lösungsraum, der dann dazu führt, dass zum Beispiel die Organisation dann auch ihren Impuls nimmt und für sich weitermacht. So, also das zu hinterfragen und sich selbst zu hinterfragen und die eigene Haltung zu den eigenen, Ideen und Lösungswegen ist durchaus mit dem Modell des Ich-Zustandes und des Ich-Funktionsmodells möglich. Also aus welcher Haltung heraus meine ich auch zu handeln und Angebote zu machen? Also so ein bisschen das Thema Weisheit mit Löffeln gefressen und dann sagen, wie es laufen soll. Das ist es ja eher weniger. So, genau. Ja.
Also super interessante Ausführung. Ich dachte jetzt auch gerade, man kommt vielleicht selber dann manchmal in den Punkt des verzweifelten Eltern-Ichs ohne formale Verantwortung.
Ja, möglicherweise.
Also was meine ich damit, wenn man intern oder extern berät, dass man manchmal irgendwie den Kunden, dann will man dem Kunden was besonders Gutes tun oder den eigenen Mitarbeiter oder vielleicht auch, wenn man intern berät und man berät so ein bisschen über Hierarchiestufen weg. Und man darf dann irgendwie mit Bereichsleitungen oder Abteilungsleitungen arbeiten und so. Und wenn man sich da dann sehr verantwortlich fühlt, so wurde es mir zumindest berichtet, dann kann es häufig dazu sein, weil man die formale Verantwortung gar nicht hat. Man darf gar nicht entscheiden. Verantwortung haben heißt ja auch entscheiden dürfen. Dass man dann, wenn man, dann kann es ja trotzdem sein, dass man sich verantwortlich fühlt, sage ich mal, und im gefühlten Raum, im eigenen Erleben, in einer, möglicherweise könnte man das dann Eltern-Ich-Position nennen, da ist. Und dann hat man natürlich auch gar keine Chance, weil die anderen, die Angebote, sage ich mal, nach oben in die Hierarchie, die werden dann ja wahrscheinlich möglicherweise noch weniger angenommen. Oder wenn sie voneinander angenommen werden, dann könnte es ja noch schlimmer sein. Also so nach dem Motto, aber wir machen jetzt mal, was Sie uns sagen und dann hinterher, ja, warum, Sie haben es doch gesagt, so.
Genau.
Oder?
Wie richtig. Ja, sehe ich genauso. Und da ist eben, finde ich, doch durchaus ein springender Punkt, ein toller Moment, Basismoment heraus, der sich letztlich für einen selber als auch für die Organisation positiv auswirken kann, zu schauen, aus welchem Zustand heraus reagiere ich, weil es ist ja eine Reaktion auf einen Auftrag. Und hat mir jetzt die Organisation oder mein Auftraggeber, die Auftraggeberin eben mitgeteilt, mach alles so, dass es hier endlich wieder läuft, was ja durchaus auch vorkommen kann. Und dann im Gespräch, in der Auftragsklärung bereits so klar zu sein, im klärenden Modus zu sein, um welchen Auftrag geht es, um welche Erfüllung des Auftrages geht es, habe ich die Prozessverantwortung und die Ergebnisverantwortung, um dann darauf aufbauend eben auch quasi meine Ergebnisse anzubieten. Ich glaube, das ist zum einen, was externe Beratung angeht, ein Thema. Ich glaube, aber aus eigener Erfahrung heraus für Menschen, die intern beratend tätig sind, eben nochmal auch eine Schippe mehr an Herausforderung, sich da im klärenden Modus zu aufzuhalten und aus dem heraus eben dann auch zu agieren und zu reagieren. Ja. Und dieses besonders gut machen, also auch das, Zwischenfrage.
Ach so, entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Es brennt einfach voller Frage hier. Mir brennt die Frage ein Loch in die Tasche. Aber mach mal wieder zu Ende. Die behalte ich für gleich. Ja.
Okay, jetzt überlege ich noch mal kurz, wo ich war. Das Thema des klärenden Modus, und du hast es eben so schön beschrieben, wenn ich vielleicht weiter in der Hierarchie mit Menschen, die mehr, noch mehr und noch mehr Verantwortung tragen, arbeite und zusammenarbeite und es vielleicht für mich persönlich als Beraterin auch ein Ziel ist, sehr erfolgreich meine Angebote zu offerieren und zu merken, die nehmen das an, was ich da sage, und gehen damit dann ins Ergebnis, ist das auch eine Möglichkeit, wie ich doch durchaus finde, ganz parallel zu dem Thema, in welcher Haltung befinde ich mich, zu reflektieren, welche Bedeutung für mich Erfolg hat. Also ist es dann ein Erfolg, wenn die Organisation all das, was ich so schön herausgearbeitet habe, dann umsetzt? Oder ist es auch ein Erfolg, wenn herauskommt, sie nehmen einen Teil oder nur einen ganz kleinen Teil? Also den Erfolg als Beraterin intern oder auch extern, wie ich meine, zu reflektieren und die eigene Haltung dazu, ist durchaus auch ein sehr spannender, herausfordernder und interessanter Punkt. Ja, das wollte ich noch sagen dazu.
Ja, das glaube ich. Also bei mir hat jetzt nochmal ganz besonders resoniert, als du gesagt hast, oder so habe ich es zumindest verstanden, wenn man dann Leute begleitet und dann die ins Ergebnis gehen. Und das fand ich ein ganz tolles Bild für Erfolg in Beratung. Also wenn die Kundensysteme in Ergebnis gehen, wenn Organisationen ihre Verantwortung für sich im erlebten Raum erfüllen können und da in einer Selbstwirksamkeit sich erleben. Da merke ich wieder bei mir selber, das ist meilenweit in meinem Erleben zumindest von diesem Punkt entfernt, ich bin erfolgreich. So, also wenn ich sage, ich bin erfolgreich, dann möchte ich auch irgendwas gemacht haben.
Genau, also das, was du gerade nochmal so zusammengefasst hast, das Thema des eigenen Erfolgs als Beraterin, intern, extern, wie auch immer, eben quasi auch von sich losgelöst zu erleben. Also die persönliche Erfolgsempfindung zu reflektieren und dass möglicherweise der Erfolg sich einstellen kann, wenn in irgendeiner Art und Weise, was auch immer oder auch nicht, im Kundensystem etwas passiert. So. Und das möglicherweise mit meinem eigenen mit meiner eigenen Idee von, was sollte passieren, gar nichts zu tun hat. Und dennoch passiert etwas. Und das ist eine dann für mich persönlich eine Haltung als im Erwachsenen-Ich, aus dem Erwachsenen-Ich-Zustand heraus, die auch quasi als Grundlage trägt, dass in meinem Gegenüber, in meinem Kundensystem eine hohe Fähigkeit von Lösungen vorhanden ist. Und es im Grunde darum geht, die zu aktivieren, den Lösungsraum zu aktivieren, der dann die Lösung des jeweiligen Kundensystems möglich macht. So, und das hat vielleicht mit meiner Idee zunächst einmal gar nichts zu tun. So, und das als Erfolg zu verstehen.
Jetzt ist es ja so, oder zumindest stelle ich es mir jetzt so vor, vielleicht sieht da die Transaktionsanalyse als Konzept das auch irgendwie anders. Aber ein Teil von mir stellt sich so vor, man geht ja jetzt nicht willkürlich in, also man sozusagen bewusst und willkürlich geht man ja nicht ins Kinder-Ich, also oder ins Eltern-Ich. Ich entscheide jetzt so ganz bewusst so, sondern ich glaube, so wenn man jetzt in Gunter Schmidts Worten machen würde, das wäre, ist möglicherweise irgendwie so unwillkürlich und hat tranceähnliche Verläufe, sage ich jetzt mal. So stelle ich es mir vor. Da wäre jetzt meine Frage: Zum einen, würdest du da mit dieser Beschreibung mitgehen? Und zum anderen, hast du an dir irgendwelche Lieblingssituationen festgestellt, wo du sagst, also da gehe ich relativ verlässlich in so eine Trance rein, ohne dass ich es will?
Ja, zwei sehr spannende Fragen. Zum einen das Thema der Bewusstheit oder Unbewusstheit über die Ich-Zustände oder das Verhalten des Ich-Zustandes, das kommt, glaube ich, sehr häufig vor, kann sehr häufig vorkommen, dass wir uns auch situationsbezogen möglicherweise durch Sozialisierung und auch eigener Konditionierung in Situationen mit Menschen oder auch anderen Rahmenbedingungen immer wieder in bestimmte Ich-Zustände verfallen. So. Und das kann sehr unbewusst stattfinden. Und das ist auch ein Ziel der Konzepte der Transaktionsanalyse, sich mit dem Ziel der Autonomie von möglicherweise destruktivem Verhalten zu befreien. Das heißt, die Bewusstheit darüber, in welchem Ich-Zustand halte ich mich möglicherweise gerade auf. So, also das so als ein Teil. Und dann gibt es du hast es gerade Lieblingszustände genannt, glaube ich, oder Lieblingssituation, weiß ich nicht genau. ja, das ist durchaus, ich finde, könnte eine sehr intime Frage sein. Also, ja, die gibt es bei mir und die versuche ich durch Bewusstheit darüber und die eigentlich ständig und stets anhaltende Reflexionen darüber mir bewusster zu machen und zu bearbeiten. Und das gibt dennoch Situationen, die mich dahin führen, dass ich, das nennt man in der TA, also in der Transaktionsanalyse auch Trübung, dass also aus destruktiven Modi des Eltern-Ich-Zustandes oder auch des Kind-Ich-Zustandes das Erwachsenen-Ich getrübt wird und damit eine gewisse Erwachsenen-Ich-Handlungsbeschränkung stattfindet. Und das gibt es bei mir durchaus. Ja, ja, genau. Also diese Zustände sind dann durchaus auch, können sehr, sehr schmerzvoll sein, weil sie, und sie können auch in gewisser Hinsicht über einen längeren Zeitraum anhalten, also stattfinden, ohne dass es zunächst einmal konkret spürbar ist. Und dann durch wirklich, also das, so mache ich das, auch durch das in mich gehen und innehalten und mich auch auf einen weiteren Kontext beziehe, in dem ich gerade stehe in meinem Leben, dann auch zu diesen Trübungen vordringen kann und sie dann durch die Bewusstheit auch verändern kann. Ja.
Mm, Ja, super. Also das hört sich ja super interessant an. Ich hätte jetzt noch so zwei Fragen, die ich an dich hätte. Darf ich die noch stellen?
Ja, gerne.
Super. Also das ist zum einen, ich nehme diese Transaktionsanalysezustände, also die drei, die da angeboten werden. Es gibt ja in anderen Kontexten häufig so Zuschreibungsmodelle. Das ist jetzt so. Und du hast ja in deiner, wie du es vorgestellt hast, immer sehr darauf geachtet, dass du gesagt hast, ja, das sind jetzt Hypothesen, dass ich mich möglicherweise da befinde oder ein Teil von mir oder sowas. Also auch innere Teamgeschichten und sowas. Könnte man diese Zustände auch als sozusagen unwillkürlich, unbewusst präferierte Handlungsmuster, kontextbezogene Handlungsmuster beschreiben?
Durchaus, ja. Also sie sind im Grunde auch dafür da, sich in der Welt zu orientieren. Und dort drunter liegen bestimmte Erlebnisse aus häufig auch aus der Kindheit geprägt, die so möglicherweise ein Mensch dann für sich entschieden hat, die und diese Handlungsweise ist für mich adäquat, um sowohl psychisch als auch physisch existieren zu können. Und diese Grundlagen, die speisen dann quasi dann auch diese Ich-Zustände, und aus denen heraus können wir dann auch reagieren, so durchaus. Und das kann eben dann auch etwas sein, was sehr, sehr lange her ist, sich einmal diese eher unbewusste Entscheidung zu eigen gemacht zu haben, um dann zu merken, 40 Jahre später, interessanterweise komme ich in den und den Situationen immer mal wieder zu demselben Ergebnis. Das sind verschiedene Menschen, das sind verschiedene Aufträge als Beispiel, um jetzt auch oder verschiedene Settings in der beruflichen Umgebung. Und immer und immer wieder komme ich an einen und denselben Punkt. Und da könnte eben dahinter stehen, dass ich möglicherweise aus der eigenen Sozialisierung heraus mich möglicherweise immer wieder im gleichen Ich-Zustand heraus befinde und daraus agiere oder reagiere und es dann im Ergebnis für mich nicht zufriedenstellend ist. So, also das ist durchaus etwas, was sich vielleicht schon relativ lang in uns aufhält. So. Und das dann herauszubekommen, kann auch bedeuten, das verändern zu können.
Ah, okay. Super. Ja, das ist, herzlichen Dank nochmal, dass du das so wunderbar rausgearbeitet hast. Also ich höre jetzt auch daraus, dass diese Ich-Zustände jetzt nicht als sozusagen per se schlecht oder per se Mangel oder per se irgendwie, jetzt habe ich was falsch gemacht oder so, ne, so nur das Erwachsenen-Ich ist jetzt super oder sowas. So ist es nicht gemeint oder doch?
So ist es nicht gemeint. Nee, es gibt also auch das Ich-Zustandsmodell und das Ich-Funktionsmodell, das haben wurde auch immer weiterentwickelt und letztlich differenzierter auch dargestellt. Und im Grunde können wir so in die Vorstellung gehen, dass also jeder Ich-Zustand einen funktionalen und aber möglicherweise auch einen dysfunktionalen Modus trägt. Und im Erwachsenen-Ich kommen diese Modi mehr oder weniger zusammen und wir können, wie soll ich sagen, wie eine Prüfung vornehmen und uns entsprechend in unserem Verhalten dann auch anpassen. Also zum Beispiel das, was ich irgendwann heute schon einmal sagte, das Thema des kritischen Eltern-Ichs beispielsweise kann eine große Dominanz bedeuten, mein Gegenüber. Gleichzeitig aber auch die Tendenz, dass ich strukturiere. So. Also, es heißt nicht, das kritische Eltern-Ich als Zustand ist per se negativ zu betrachten. Nein, der Unterschied ist, mache ich das dominant, stülpe ich über und sage, es gibt nur Schwarz und Weiß, Punkt, oder hat es zum Beispiel einen strukturierenden Aspekt. Der bedeutet auch, ich kann sagen, dass das und das und das zum Beispiel meine Meinung ist, dass das und das und das in meiner Verantwortung liegt und deshalb muss etwas stattfinden. Das mache ich dann aber in der Haltung des Erwachsenen-Ichs, ziehe ich entsprechende Informationen aus meinem kritischen Eltern-Ich. Und so als Beispiel des fürsorglichen Eltern-Ichs, was dem der Nachbar des kritischen Eltern-Ichs ist quasi, kann ich mich fürsorglich verhalten, indem ich nährend bin und mich mitteile, indem ich eben unterstützend bin und zum Beispiel Mitarbeitende oder Auftraggebende etwas von mir ziehen. Oder aber ich kann überfürsorglich sein. Das ist so, geht so ein bisschen in die Richtung, die du eben angesprochen hattest. Die externe Beraterin, die das ganz besonders gut machen will und total überfürsorglich, aber auch wirklich alles raushaut, was geht, möglicherweise dann enttäuscht ist, wenn davon nichts umgesetzt wird. Das ist dann etwas, was in Überfürsorge münden kann und meinem Gegenüber möglicherweise vermitteln kann, du bist unfähig. Ja? Und das andere Funktionale ist, einen nährenden Aspekt zu geben, jemanden zu unterstützen, zu sagen, ich bin da, was brauchst du, sprich mit mir. Was nicht bedeutet, komm zu mir, nur ich habe die Lösung. So, ne? Das sind feine Nuancen, die aber den Unterschied machen können. Und genauso gibt es auch dann die funktionalen und dysfunktionalen Optionen aus dem Kind-Ich-Zustand heraus.
Na cool. Ja, also herzlichen Dank nochmal dass du das noch so ein bisschen genauer dargestellt hast, weil da merkte jetzt ein Teil von mir zumindest, dass er gesagt hat, ah ja, super, das ist jetzt total interessant. Und da kam bei mir gleich die Idee hoch, man könnte ja einfach dann so zwischen diesen Zuständen so hin und her pendeln und immer mal gucken, wie ist es so, ne, wo ist was gut. Das fühlt sich dann gleich schon wieder ganz gut an eigentlich so. Also dazu jetzt nochmal so eine Frage. Wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen so, wenn die sagen, ey, ich kann nicht ganz viel mit anfangen, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich in irgendwelchen Situationen bin und da zumindest ein Teil von mir das Erleben hat, dass die Passigkeit mit dem, was ich eigentlich erreichen will, gar nicht so groß ist. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß aber auch gerade nicht so richtig, wie ich da rauskomme. Hättest du irgendwie, weiß ich nicht, Leonas magische 5 Schritte oder so, die man mal probieren könnte? Die natürlich nicht hundertprozentig immer alles hier versprechen oder so, sondern einfach, wenn man sagt, also ich würde es gerne mal testen, ich würde gerne mal spielerisch damit umgehen und ich habe schönerweise gleich einen ganzen Haufen von Lieblingssituationen und Momenten, die ich da beisteuern könnte.
Ja, also zunächst einmal Garantie gibt es nie.
schön, schön.
Ne, genau. Also ich kann erzählen, wie ich das für mich auch gestalte und wie ich da vorgehe durchaus. Also zum einen, dass ich selber über meinen Ich-Zustand Hypothesen anstelle, also über den möglichen Ich-Zustand. Also als vielleicht den Schritt zuvor könnte auch noch ein Schritt sein. Wer das interessant findet, sich zunächst einmal mit den Konzepten auseinanderzusetzen, waren vielleicht noch ein paar mehr Informationen für sich sammeln zu können. Das ist eine Möglichkeit. Und dann kann ich einfach mal erzählen, also wie ich das auch gerne mache und visuell darstelle für mich. Also falls das interessant ist, nehme ich mir zum Beispiel ein Systembrett. So. Und nehme mir selber Figuren und stelle meine Annahme auf, in welchem ich zustammt, möglicherweise ich in einer Situation, die ich dann auch spezifisch mir vornehme, ich mich aufgehalten haben könnte. So. Und gegenüber, entweder auf demselben Systembrett oder auch auf einem anderen, was ich daneben stelle, stelle ich Annahmen darüber auf, in welchem Ich-Zustand möglicherweise auch mein Gegenüber sich aufgehalten haben könnte. Und das ist vielleicht sogar auch, das habe ich neulich für mich gerade das erste Mal so erlebt, kann ich auch einen Ich-Zustand, eine Annahme über den Ich-Zustand einer Unternehmenskultur aufstellen. So, es ist dann schon ganz schön komplex und abgefahren, aber auch das ist möglich. Und dann nehme ich mir eine Situation heraus, die ich vielleicht im Ergebnis eher destruktiv empfunden habe und stelle die Transaktion auf. So, und das kann ich zum Beispiel also quasi Sender und Empfänger darstellen, indem ich eben ja mir Bänder nehme oder Stöckchen nehme oder keine Ahnung und die Ich-Zustände entsprechend verbinde, um dann das einmal wirken zu lassen. So, und mich auch in mein Gegenüber hineinversetzen zu können. Da kann ich aufstehen, kann zu dem Systembrett gehen, kann mich in mein Kundensystem hineinversetzen. Das schult durchaus auch Empathie, um dann zu gucken, okay, also da schaue ich mir den Ich-Zustand meiner Beraterin an und lasse das auf mich wirken. Interessant, interessant. Und daraus kann ich dann wiederum weitere Hypothesen aufstellen. So. Dann als nächsten Schritt gehe ich den Weg und nehme quasi mir vor, Arbeitshypothesen aufzustellen. Also zum einen möglicherweise könnte ich aus dem Erwachsenen-Ich-Zustand heraus meinem Auftraggeber, meinem Kundensystem in der und der Situation mit dem und dem so begegnen, um eine klärende und nährende Arbeitssituation herzustellen. So, das kann ich mir auch hinlegen auf dem Brett als Beispiel, um dann auch mich wieder ins Gegenüber zu versetzen und zu schauen, okay, das könnte dann auch so bei meinem Kundensystem ankommen. Und der wichtige nächste Schritt ist dann halt, das dann auch durchzuführen, auszuprobieren, bei einem möglichen nächsten Termin oder ähnliches. Und dann, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nicht zu meinen, das muss dann funktionieren, sondern wirklich sich selbst auch zu beobachten und sich selbst ganz wertschätzend gegenüber zu sagen, ich probiere das jetzt aus und schaue, was passiert. Also da weniger Druck für sich selbst entstehen zu lassen, sondern sehr sich im Annehmen zu üben, weil in dem Moment, wo die Möglichkeit, der Möglichkeitsraum in mir selber größer wird, hat er auch die Möglichkeit, meinem Gegenüber zu wachsen. Und das kann ich oder mache ich zum Beispiel in dieser Form der Aufstellungsarbeit. So. Und das kann immer wieder passieren. Also dann kann da auch so eine Aufstellung eine Weile rumstehen und ich kann daran verändern. Und letztlich kann ich möglicherweise auch, und das habe ich auch selbst erlebt, mir sehr viele Hypothesen aufstellen, mir, also ja, die mir dann ermöglichen, dass letztlich im Kontakt mit dem Kundensystem sehr weniges nur noch zum Erstaunen führt, sondern im Grunde vieles bereits in mir selber an Situationen sich abgespielt hat und ich dadurch für mich erkannt habe, dass ich sehr viel mehr und klarer in dem Erwachsenen-Ich-Zustand mich aufhalten kann, weil mich im Grunde weniger erstaunt und verwirrt und mir dann Energie nimmt, um das zunächst einmal zu verarbeiten, sondern da ist ganz viel Energie dann im Hier und Jetzt und kann sehr spontan und sehr kooperativ dann auf Situationen und Ergebnisse reagieren.
Ja, also da muss ich jetzt nochmal sagen, das finde ich wirklich großartig. Das war auch eins mit dieser Teile in der Vorbesprechung, die mich wirklich, also wie könnte man das jetzt formulieren, in voller Resonanz versetzt haben. Diese, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz ein bisschen erläutern, wie du das machst, deine Arbeit mit Hypothesen und dem Reinerleben. Was ich jetzt verstanden habe von dir ist, du hast jetzt eine Hypothese, meinetwegen möglicherweise ist das Kundensystem in der vollen Kraft, möglicherweise ist es nicht in der vollen Kraft, möglicherweise, weiß ich nicht, brauchen die jenes, um das zu bekommen, möglicherweise auch nicht. Und dann machst du aber noch, so hatte ich es jetzt verstanden, noch einen Schritt mehr, du erlebst dich sozusagen selber in diese Hypothesen rein. In meiner Welt dachte ich dann, wie könnte man sowas machen und dachte so, naja, möglicherweise so ein bisschen in die Richtung, okay, wenn die Hypothese jetzt so wäre, ne, also möglicherweise erleben sie sich jetzt in einem großen Kompetenzerleben, wie würden sie dann mit mir sprechen? Und dann kann man das ja weiter vorerleben selber, sich weiter nochmal, ne, sich da auch reinzuversetzen und dann wäre es so und daran, woran würde ich es erkennen, dass sie sich in diesem Kompetenzerleben fühlen, ne, woran auch nicht. Und gleichzeitig nicht daran glauben, dass es ist, ne, dass es so ist, also dass die jetzt kompetent oder nicht kompetent sind, darum geht es ja gar nicht, sondern nur eben erlebensfokussiert. Oder wie machst du das? Dieses konkret, dass du hinterher den Effekt hast, dass dich nichts mehr überrascht.
Also ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst, so wie du es jetzt beschrieben hast, genau in diese Richtung geht es. Und das ist im Grunde durch Hypothesenbildung, Gegenhypothesenbildung, Ursachenhypothesenbildung, dann Arbeitshypothesenbildung möglich. Und in dieser Visualisierung, also die ich mir so, wie ich es eben beschrieben habe, dann auch ermögliche, habe ich für meinen Teil noch die Möglichkeit, mehr ins Empathieerleben zu kommen, also mich mehr noch in mein Kundensystem hinein zu versetzen. Und ja, wie soll ich sagen, Gedanken, die einmal gedacht sind und präsent sind, damit habe ich einen Umgang. Und manchmal ist es ja oder kann es ja auch sein, dass dann ein Erleben, mit dem ich nicht gerechnet habe, mich in eine Situation bringt, die dann Energie bündelt und wie festhält. So. Und das kann ich dadurch lösen, indem ich halt wirklich mich in den Erlebensraum meines Gegenübers, meines Kundensystems hineinimaginiere sozusagen. Und dafür dann auch, und das merke ich durchaus auch, eine sehr annehmende Resonanz bekomme, weil es fast so wirkt, als würde das durch mich durchfließen. Ja, also es resoniert im Grunde, indem es durch mich hindurch geht und dann eine Resonanz meinem Kundensystem gegenüber stattfindet, die sich voll und ganz auf das Erleben des Kundensystems einlässt und die letztlich von mir, wie soll ich sagen, mehr oder weniger losgelöst ist. Das ist in meinem Verständnis auch eine Basis als Beraterin und als Berater, die durchaus sehr nährend und zielführend für mein Gegenüber sein kann in Bezug auf das Erleben des eigenen Lösungsraums.
Wahnsinn. Ja, vielleicht sollten wir einfach nochmal einen weiteren Podcast machen für diesen Empathieraum. Denn, also da hätte ich jetzt, habe ich die ganze Zeit so überlegt, okay, mache ich das schon genug? Und dann ein Teil von mir denkt einfach, ach, da steckt so viel drin, wenn du dir das gönnen würdest, da wäre das wär noch also schöner für dich und die Kundensysteme. Ja, das vielleicht sollten wir dazu auch nochmal einen Podcast machen.
Sehr gerne. Ja, also finde ich auch, das kann auch eine Stunde füllen, dieses Thema des Empathieraumes, ja. Und auch da möchte ich sagen, zunächst einmal im Grunde mein Erleben bei allem, was ich auch in Bezug auf die Professionalisierung als Beraterin erlebe, ist der Empathieraum zunächst einmal für mich selber, der, bei dem es anfängt. So. Also all das, was ich mit mir selber mache, mit mir selber erlebe, kann ein authentischer Weg sein, meinem Gegenüber zu begegnen. Also auch da zunächst einmal der Schritt des zu sich selbst.
Ja, Leona, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das waren jetzt wunderbare Worte. Ich möchte gar nicht sagen zum Abschluss, sondern für sozusagen, um hier erstmal eine kurze Pause zu machen und dann vielleicht in Zukunft einen nächsten Podcast anzuschließen. Wenn dem jetzt so wäre, hättest du noch so ein paar Worte, wo du sagst, ja, so ganz zum Schluss, also das möchte ich jetzt doch nochmal sagen.
Ja, ganz zum Schluss möchte ich gerne noch sagen, dass wir heute über 1 bis 2 Modelle der Transaktionsanalyse gesprochen haben und als Ausblick geben, dass es noch viele weitere Konzepte gibt, die Kommunikation mit anderen und mit sich selber greifbarer machen. Und worüber man einfach noch mehrfach und gut sprechen kann, insbesondere zum Thema Empathieentwicklung und zum Thema Selbstreflexion.
Ja, super cool. Ganz herzlichen Dank. Dann würde ich einfach bitten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt oder wenn euch irgendwas bewegt, wenn euch was gut gefallen hat, wenn ihr sagt, ah, das wünschen wir uns das nächste Mal vielleicht doch ein bisschen anders, dann schreibt uns einfach, unser großer Technikguru Kevin wird das alles für uns ganz wunderbar sammeln, sodass wir es uns nochmal angucken können und dann dementsprechend für euch dann hoffentlich eine neue, schöne Podcast-Folge, die ganz spannend sein wird, wieder gestalten können. So, und mit den Worten erstmal dir, Leona, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeischauen hier in Arnes systemischer Werkstatt, der kleinen Hütte an den systemischen Terrassen, kalifornischen Terrassen meine ich natürlich. Hat dir der Ausblick Spaß gemacht? War der schön oder nicht?
Für mich war der Ausblick ganz prima. Sehr, sehr schön.
Ah ja, super. Super. Ja, dann genau, dann können wir jetzt, noch Cocktail trinken gehen mit Paul Watzlawick oder so.
Ja, sehr gut. Bin ich dabei.
Ja, genau. Endlich wieder der ostwestfälische Witz. So, Leute, das war's. Ja. Alles klar. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss jetzt.